Valentin, lass dir beim Barber das nächste Mal so einen Fukuhila schneiden, aber nicht diesen 80s Fukuhila, sondern so einen Slutty Boy Fukuhila. Paul Mescal hat den berühmt gemacht. Das ist halt so eine Andeutung, so ein Hauch von Fukuhila. Und irgendwie hat er eine unglaublich anziehende Wirkung auf Frauen. Es ist, it drives us crazy. It makes us feral.
Alle Frauen?
Alle.
Warum kriegt er den Tipp und nicht ich?
Weil er darüber gesprochen hat, dass er bald zum Barber geht.
Ach so.
Plus, er hat auch so ein bisschen die Länge jetzt mittlerweile dafür. Also es muss ja auch ein bisschen länger sein, damit man einen Fukuhila reinschneiden kann. Und das ginge jetzt, glaube ich, bei Valentin. Obwohl hinten müsste es ein bisschen länger sein. Aber ich meine, so diese, das ist halt auch so eine krasse Trendfrisur. Ich glaube, es ist auch vielleicht fast schon wieder over. Also du könntest sie ja noch so 3 Wochen tragen, glaube ich, bevor es dann wirklich endgültig zum Meme geworden ist. Aber in diesen 3 Wochen hättest du ordentlich Game mit der Frisur.
Okay.
Auf jeden Fall ganz schön viele optische Details für einen Podcast, in dem die beiden Gesichter nicht bekannt sind. Just saying.
Du hast es geschafft. Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich gehe weg zu den anderen und sag's dir noch einmal.
Hallo Leute, ich bin Ayşe Gül.
Mein Name ist Dr. Natascha Niklasova-Sommer. Und mit uns heute hier am Mikrofon Maximi, Maxima, Maximax ist da.
Ja, bei Gefahr bleibe ich klar wie Che Guevara.
Yes, die Don't Read Theory Crew ist heute am Start.
Nicht vollständig.
Shout out an Sophia. You are dearly missed in this episode. Genau, und zwar wollten wir nach 12 bierernsten Folgen und knallhart recherchierten journalistisch objektiven
Berichterstattung.
Eine Folge machen zusammen, genau, mit unserem gesamten Team, wo wir eure Hot Takes besprechen.
Endlich wird mal gelacht.
Ja, und endlich kommen auch andere Menschen zu Wort.
Genau, und der Gedanke zu einer Folge, in der ihr uns eure Hot Takes, eure wildesten Fantasien und Verschwörungstheorien über deutsche Popkultur, Politik zuschickt oder eure tiefsten Geheimnisse, Probleme, wie auch immer ist, dass uns das mehr interessiert als das, worüber alle anderen sowieso sprechen. Also ich glaube, Valentin und ich, wir haben so eine Vorliebe für so die Meinungen on the margins.
Und auch offen für Klatsch und Tratsch natürlich. Das ist an dieser Stelle, glaube ich, auch ein Geständnis, das ich machen kann.
We love gossip.
Wir werden mal schauen, wie viele Nachrichten wir uns anhören können. Alle haben ja Sprachnachrichten geschickt. Die sollten alle nicht länger als 1 Minute sein. Wenn wir aber alle abspielen sollten, dann wird diese Folge 3 Stunden. Und ich werde einfach nach dem Zufallsprinzip, you are my witness, einfach mal so ein paar Takes auswählen und einfach mal hier so reinballern. Dann schauen wir, was passiert. Und ich würde sagen, wir legen los mit der Nummer 1.
Hallo, ganz liebe Grüße. Ich liebe euren Podcast. Und ich dachte mir, ich rante ein bisschen über so Leute, die einen voll labern und so richtig zutexten. Ich habe in letzter Zeit irgendwie erst so richtig realisieren können, wie übergriffig das ist. Und genau, irgendwie passiert mir das halt so voll oft, dass so Cis-Männer mich einfach voll labern und ich mich danach so richtig selber regulieren muss, weil die einfach so null quasi darauf geachtet haben, ob mich das gerade interessiert oder ob es überhaupt eine Konversation oder eigentlich eher ein Monolog ist. Und ich musste so schmunzeln, als ich eure Story gesehen habe mit so, ob so mehr Flinterpersonen irgendwie eine Sprachnachricht schicken soll, weil ich da so voll den Zusammenhang sehe, einfach so dieses Selbstverständnis von sich zu haben. Ich, keine Ahnung, ich habe was zu sagen. Das, was ich sage, ist relevant.
Ich würde das Mikro gleich zum größten, zum Mann in die Runde geben, der alle voll labert. Ladies and Gentlemen, Valentin.
Ich verstehe, bin auch ehrlich gesagt positiv überrascht, dass quasi der Rant nicht auf uns bezogen war, sondern wir so als Adressant quasi eines gemeinsamen Dinges. Weil ich sehe das auf jeden Fall bei mir. Also ich bin auf jeden Fall der Cis-Typ, der manchmal nicht realisiert, ob die Leute das interessiert und erzählt, wie LeBron, dass LeBron James der beste Basketballspieler ist, der jemals Gottes Erde betreten hat und dann erst realisiere, dass sie vor anderthalb Stunden eingeschlafen ist.
Ich glaube, ein gutes Bitchface hilft in den Momenten, einfach so ganz klar signalisieren, dass es einen nicht interessiert. Aber ja, ich glaube, es kommt auf die Beziehung an, die man zu der Person hat. Ich glaube, Männer sind sehr schlecht darin, Fragen zu stellen und eine wechselseitige Unterhaltung zustande zu bringen. Und ich glaube, je nachdem, ob man eine Beziehung zu der Person aufbauen möchte oder nicht, lohnt es sich dann auch mal zu sagen, hey,
give me some room to talk.
Ja, oder auch so, wollen wir irgendwie hier so gemeinsam sprechen oder willst du einfach nur so einen Raum zum Ranten haben? Aber ja, ich würde mir auf jeden Fall mehr Female Shit-Talking wünschen zu so einem weiteren Spektrum an Themen. Ansonsten, I do love a Shit-Talker. Ich mag es schon auch, so Leute, die einfach so labern, ist mir lieber als so Typen. Ich hasse Typen in so großen Runden, die nichts sagen und nur so passiv alles aufsaugen.
Ich muss aber gerade an jemanden denken, mal vielleicht als positives Beispiel, der in einem Freundeskreis von mir, in einem der Freundeskreise, so bekannt ist als der, der alles monologisiert und nicht mehr aufhört. So richtig so nach dem Motto, stell ihm bloß keine Frage, du hast ihn eine halbe Stunde an deiner Backe. Und das ging über Jahre so, aber zuletzt hat sich das total gebessert und ich habe dann rausgefunden, dass eine Freundin einfach mal richtig lieb mit ihm gesprochen hat und seitdem ist es kontinuierlich besser geworden. Also ich glaube, darauf hinweisen ist halt das Beste, was man machen kann. Und ich sag dir eins, ich war auch mal so und es ist bei mir auch über die Jahre ein bisschen besser geworden.
Bei mir ist auch so, je unsicherer ich mich fühle in einer Runde, desto mehr neige ich dazu, Scheiße zu labern.
Das ist auf jeden Fall bei mir der Punkt. Also ich merke das auch ganz krass, dass ich halt, wenn ich so, ich kann so Stille dann auch nicht aushalten und dann überkompensiere ich so ganz krass und im Endeffekt ist es ja halt einfach, man fühlt sich unsicher, man greift auf das zurück, was einem Sicherheit gibt, aka die männliche Sozialisation. Und ich persönlich kann sagen, was mich so ein bisschen dann immer auch zum Stolpern gebracht hat, war tatsächlich einfach so Nachfragen, die dann irgendwie verhindern, dass man monologisiert, weil man dann irgendwie tiefer eingehen muss und meistens man genau darüber stolpert. Wenn ich so aus Unsicherheit monologisiert habe, war ich eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die andere Person engaged und mich hat das tatsächlich eher verwirrt, irgendwie so ein Engagement. Und ich habe mich am Ende schlecht gefühlt, weil das Engagement mir aufgezeigt hat, dass das Engagement nicht vorgesehen war.
Aber ja, meine Mean Girl-Antwort wäre so, oh gosh, Leute, lernt geheimnisvoll zu sein, eine Aura zu versprühen statt Worte. Aber ja, dass Männer das nicht so gut können, because they have zero aura.
Und Männer, fangt an zu lernen, Fragen zu stellen. Trainiert das. Stellt euch selbst Fragen vor dem Spiegel, jeden Tag und irgendwann seid ihr in der Lage, ernsthafte und tiefe Gespräche zu führen.
Du klingst jetzt wie so ein Radiotherapeut.
Ich fühle mich auch ein bisschen wie so ein Radiotherapeut gerade.
Ja, aber wir sollten darauf achten. Jetzt sind wir so in diese Folge eingestiegen. Ich wollte eigentlich nicht, dass das so eine Therapiestunde wird, ne? Und nicht so den Leuten so vernünftige Tipps an die Hand geben. Nobody wants that shit. So, dafür gibt es 100.000 Therapie- und Emo-Accounts und Leute, die sich wie deine beste Freundin inszenieren auf Instagram. Stop talking to people, Leute. Redet einfach nicht. Einfach mit niemandem reden. Ich glaube, die Leute wollen gar nicht so therapeutische Ratschläge, wie sie alle immer in so einer gewissen progressiven Bubble sehr großzügig verteilen. Ich meine, ich neige ja auch dazu. Ich meine, ich bin ja auch direkt eingestiegen mit Ratschlägen, aber...
Keine Ratschläge mehr heute.
Nee, I don't... Nee.
Das war der erste und letzte Ratschlag.
Inshallah.
Ich spiele mal noch eine Sprache ab. Mal gucken, was wir hier haben. Ah ja.
Also, es gibt eine Verschwörungserzählung, dass unsere Bäume auf der Welt nicht real sind. Und eigentlich fake und dass die echten Bäume, und das ist die Verschwörungserzählung von den sogenannten Silicon Trees, also Siliziumbäume, dass es früher, also manche sind so aus dieser Bibelrichtung, die sagen, es gab vor der Sintflut halt größere Bäume. Manche sind so Crystal Mummies. Aber im Grunde sagen sie, es gab riesige Bäume, die bis in den Weltraum ragten oder bis keine Ahnung wie hoch in den Himmel ragten. Und dass wir die ganzen kleinen Bäume heute, dass das irgend solche Überbleibsel sind, so carbon-based quasi. Und die anderen Bäume waren halt viel, viel größer. Und Berge sind quasi versteinerte Überreste von diesen riesigen Baumstämmen.
I love that!
I'm sold.
Ja.
Also ich verkünde hiermit, dass ich zu meiner Aufgabe machen werde, die nächsten Monate und Jahre genau das zu verbreiten. Weil ich bin ehrlich, ich habe in letzter Zeit viel mit Bäumen geredet. Also ich bin einfach so spazieren gegangen, habe so Bäume so gefragt, was geht. Und die haben halt nie geantwortet. Und ich finde, das belegt ja schon, dass es keine echten Bäume sind, weil so ein echter Baum hätte auch einfach geantwortet.
Ja, safe. Ganz ehrlich, diese Sprache hat gewonnen. Die hat gewonnen. Whoever is this person, you got the memo. Ja, ich bin...
Ich habe davon noch nie gehört. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist mir völlig neu.
Nein, aber ich liebe das, weil das ist so eine Yum-Verschwörungstheorie. Das ist so eine, die schmeckt einfach. Weil das ist halt so eine aus demselben Material wie mit diesen, dass die Pyramiden von den Aliens gebaut wurden. Das sind die guten Verschwörungstheorien. Wisst ihr noch so 2010, wo man die Mondverschwörung bei YouTube geguckt hat und irgendwie alles hat sich um Aliens gedreht und es gab noch kein Pizzagate und diese Scheiße. I wanna go back to that time.
Das war die Zeit von diesem, wie hieß denn das? Das Pasta-Monster.
Das fliegende Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters.
Ja.
Die dann quasi auch,
Oder war das ein bisschen später?
Nee, das war auch das etwa war die Zeit, wo Leute das auch in den USA durchgesetzt haben, dass es als anerkannte Religion gilt, weswegen es legitim ist, auf seinem Ausweisfoto ein Nudelsieb auf dem Kopf zu tragen, weil das Nudelsieb eine religiöse Kopfbedeckung ist und man ja auch eine Kippa oder auch ein Kopftuch auf diesen Ausweisfotos tragen darf, wenn das eben man religiös diese Kopfbedeckungen trägt. Ich muss aber tatsächlich an der Stelle sagen, ich würde vorher zurückgehen. Ich glaube, the death of conspiracy theories in einer Art und Weise, wie sie spielerisch und irgendwie subversiv waren, war Matrix. Ich werde das jetzt nicht ausführen, weil es würde den Rahmen sprengen, aber Matrix war der Tod der linken Verschwörungserzählung und der spielerischen Verschwörungserzählung. Jede Verschwörungserzählung nach Matrix ist tendenziell rechts- und herrschaftssichernd. Außer diese Verschwörungserzählung, weil das ist keine Verschwörungserzählung, sondern die Wahrheit.
Es macht doch auch Sinn. Ich meine, so weißt du, so Biologieunterricht in der Schule, Evolutionstheorie, Darwin, wir sind ja auch alle irgendwie kleiner geworden. Also die Tiere sind kleiner geworden, ich glaube Menschen sind auch kleiner geworden.
Sind die Menschen kleiner geworden? Ich dachte, die Menschen sind immer größer.
Die Menschen sind
das
immer
Hirn
größer
ist größer geworden.
Nein, die Menschen sind auch immer größer geworden.
Aber die
geworden.
Tiere sind kleiner geworden.
Also die Menschen, die Tiere kann gut sein, aber Menschen sind auf jeden Fall größer geworden, weil irgendwie so, ja, so Leute, die irgendwie so 1,70 groß waren, galten halt als groß irgendwie 1648 während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
Während des Dreißigjährigen Krieges wäre ich ein Supermodel geworden mit meiner Körpergröße.
Und ich der größte Mensch der Welt.
Ja, aber...
Aber das macht ja auch Sinn, dass die Tiere kleiner werden und die Menschen größer, weil sich ja mehr oder weniger dieser Machtanspruch der Menschen eben ausweitet, der natürlich auch dazu führt, dass der Mensch als Wesen, das sich einbildet, ein Ebenbild Gottes zu sein, diese Bäume ja auch einfach bekämpfen musste, die ins Weltall gereicht haben, weil diese Bäume ja bewiesen haben, dass der Mensch nicht das gottnächste Wesen ist, sondern die Bäume eigentlich viel näher an Gott sind. Und genau deswegen sind jetzt diese Carbonite-Fake-Bäume entstanden.
Ich würde auch noch das weiterführen, wenn ich jetzt so eine... Ich finde, man kann diese Verschwörungstheorie sehr gut mit so einer anderen rechten Erzählung kombinieren. Bäume sind kleiner geworden wegen dem Östrogen in unserem Trinkwasser von der Anti-Baby-Pille. Deshalb macht das Sinn. They were just feminized. They are like so feminisierte Bäume, die sind halt
They're
jetzt
turning
so,
the trees gay.
Die sind jetzt einfach zierlich und hübsch und klein. Very demure. Very cutesy.
Apropos süße Bäume. Ich fahre jetzt noch eine Sprachnachricht ab.
Das macht keinen Sinn.
Ja.
Emilia Roack, Das Ende der Ehe, Spiegel-Bestsellerbuch von 2023. Eine Schrift, um die Ehe abzuschaffen in der heteronormativen, patriarchalen, im Kapitalismus getriebenen, westlich beziehungsweise im globalen Norden angesiedelten Gesellschaft. Ihre These, so fair enough, valid. Ihre Methode macht mich fertig, weil sie auf der einen Seite eben so Spiegel-Bestseller à la Dame mit Charme und Clickbait-Headline à la Bild macht. Auf der anderen Seite dann sowas sagt wie, ja, Tweets und Gedanken und Insta-Posts sind gleichwertige Quellen und valide. Dann ist sie so Politologin und hat aber so den krassen wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch und macht dann solche Talks. Und gleichzeitig rezipiert und wiederholt sie eigentlich immer nur das Gleiche, was alle anderen auch schon gesagt haben, ohne neue Hot-Takes.
Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich würde sagen, ich glaube, Wissenschaft funktioniert einfach so. Ich glaube, Leute haben eine These und damit machen sie ihre gesamte Wissenschaftskarriere. Ich habe für die Recherche von meiner mittlerweile abgebrochenen Dissertation alles gelesen, was der Wissenschaftsbetrieb Deutschrap publiziert hat. Und jeder Autorin, Autor hatten einen Take und den haben sie an jeweils 20 RapperInnen irgendwie so durchexerziert. Und es war aber immer der gleiche Take. Es gibt sogar Leute, die das gleiche Buch basically zweimal veröffentlicht haben, mit so 13 Jahren Abstand dazwischen oder so.
Ich finde den von dem Hot Take, übrigens, das ist auch ein sehr guter, that's a hot take. Man hat die Leidenschaft gefühlt in dieser Meinungsäußerung. Ich mag das, ich mochte auch diese Background Noise, dass die Person das einfach irgendwie gemacht hat, während sie auf dem Bus gewartet hat. Aber ja, dieser erste Teil halt so einen quasi so radikale Thesen, die Abschaffung der Ehe, die rassistische, sexistische Institution des im globalen Norden und Spiegel-Bestseller. Ja, das ist ja was, womit wir uns schon öfter befasst haben im Podcast.
Shoutouts gehen raus an eine andere Spiegel-Bestseller-Autorin an dieser Stelle, die sich mit einem ähnlichen Thema auseinandergesetzt hat.
Ja.
Spiegel-Bestseller. Ich habe das noch nie hinterfragt, warum heißt das Spiegel-Bestseller? Hat Spiegel einfach so veröffentlicht diese Bestsellerliste?
Ja.
Und deswegen heißt Spiegel-Bestseller, aber es basiert auf ganz normalen Verkaufszahlen und nicht irgendwie auf Zahlen von SpiegelleserInnen oder Spiegelabonnenten, nicht aus Umfragen, sondern wirklich einfach nur Verkaufszahlen. Und das heißt einfach Spiegel-Bestseller.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem eigentlichen Hot Take. Ich finde das gut, dass wir uns mit diesem scheinbaren Widerspruch befassen, eben dass Bücher oder Kritiken, die scheinbar Institutionen so weit kritisieren, also für ihre Abschaffung plädieren, es halt eben zu Spiegel-Bestsellern schaffen, also irgendwie in so Bestsellerlisten von so dem bürgerlichen Medium schlechthin in Deutschland.
Bild am Montag.
Und ich glaube aber, ja, wie wollen wir das halt so wirklich irgendwie so zerreißen? Ich habe es halt nicht gelesen, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube, der Take in Folge 4, Swipe Right for Hot Takes, wo wir über zeitgenössisches Dating und zeitgenössische Bücher über Dating sprechen, vor allem wo wir eben über Shada Kurz radikale Zärtlichkeit sprechen. Ich glaube, das kann ich eigentlich nur so wiederholen, dass diese Bücher, die Kritik häufig mehr wie so eine Hilfe zur Selbsthilfe formuliert werden, was da anknüpft, dass ich keine Lust habe, in diesem Podcast therapeutische Tipps zu geben, wie man gleichberechtigte Beziehungen irgendwie herstellen kann. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es ist, glaube ich, halt, das war ja das, was Marcuse Erich Fromm vorgeworfen hat, dass quasi Erich Fromm im Jargon einer Kritik Tipps für ein besseres Funktionieren innerhalb der Gesellschaft nennt. Und dass dann quasi das so nach Kritik klingt, aber in Wahrheit ist es halt so ein Ratgeber, der eigentlich halt überhaupt gar keine Kritik ist, sondern dir nur so individuelle Tipps gibt, wie man halt irgendwie bessern kann. Und das ist natürlich auch irgendwie so legitim, Tipps irgendwie so zu geben, aber es verhindert manchmal halt auch irgendwie so diese Kritik, weil halt eben, wenn man so Tipps zum Besseren, zum Glücklichwerden im Kapitalismus gibt, dann geht man halt davon aus, dass man glücklich werden kann.
Ja, ich denke, so eine Kritik muss irgendwie auf eine Art und Weise erschüttern. Und von dort aus macht man dann halt weiter. Und ich glaube, diese Autorinnen trauen sich das nicht so wirklich.
Und da wäre, glaube ich, auch therapeutisch halt auch nochmal zu ergänzen, weil nämlich halt eine Psychoanalyse ist halt nicht diese Erleichterung, sondern nach einer Psychoanalyse liegst du halt auch zu Hause und heulst erstmal, weil das so viel auch in dir aufwühlt. So. Während hingegen so eine Verhaltenstherapie tatsächlich dieses so, hey, ich gebe dir diesen Tipp, wie du deine Neurosen neu wiren kannst. Also es gibt ja Therapie und Therapie, und wenn man so therapeutisch sagt, meint man meistens eher so das eine als tatsächlich halt, was ja trotzdem noch therapeutisch ist, halt so eine wirklich tiefergehende Auseinandersetzung, die ja die Erschütterung auch irgendwie hat.
Mhm. Schreibt in die Kommentare, ob wir das Buch lesen sollen oder nicht, keine Ahnung. Yes, next one.
Erdöl ist eine lebendige, dämonische Entität, die einzig und allein da ist, um zu gucken, ob die Menschheit sich gegenseitig an die Gurgel fallen würde und sich gegenseitig auslöschen würde, weil das ist ja so der Kern von Dämonen. Also sie geben dir ja nur eine Wahl und konfrontieren dich dann halt mit dem, was du willst oder vielleicht auch nicht willst, um zu testen, um deine Willenstest und deine Wesensgröße zu testen. Also so gesehen ist Erdöl ein mephistolifanischer Test. Und angrenzende tektonische Platten, die Spalten zwischen denen sind halt auch Portale zur Unterwelt, aus denen halt Dämonen entfleuchen können. Deswegen sind so Orte wie so Los Angeles ganz, ganz dämonisch. Und Taylor Swift ist eine Lesbe.
Halt, also erstens, der beste Take wurde zu früh gekürt. Ich glaube, das ist der beste Take.
Welcher von beiden?
Ich finde die Erdöl-Theorie einen Tick besser als die mit den großen Bäumen. Und zweitens, mephistolafanisch, ist das ein echtes Wort? Weil wenn, dann ist es ja ein sehr geiles Wort.
Ich glaube, es würde mistopholisch einfach heißen oder so, aber ich wüsste...
Nee, ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen, Valentin.
Ich sag doch auch, ich glaube. Ja, ich sag ja nicht, ich weiß, sondern ich sage, ich glaube. And I'm a religious man and I believe in many bullshit.
Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Wort, das wollte ich damit sagen.
Ja, das gibt's bestimmt, halt so ähnlich wie Kafka-esque. I love the take. Meine erste Assoziation im Kopf ist Sailor Moon, in der ja auch in jeder Folge irgendeiner von einem Dämon besessen ist und die Macht der Liebe dann siegt. Und ich fand das an Sailor Moon immer richtig, das hat mich immer richtig abgeholt und das fand ich richtig deep früher, als ich es geguckt habe, dass wenn die Leute eben von, dass es immer um, wie sie auch sagt, immer um die Träume und Wünsche und das Begehren dieser Menschen ging, dass das sie besessen hat und sie darin diesen Wahn entwickelt haben. Und ich finde, ich finde es gut, dass wir über Dämonen sprechen in diesem Podcast.
Finde ich auch gut, und ich finde auch so ein bisschen, wie so auf so eine Erdölader gestoßen wird. Und da sprudelt halt so diese schwarze Masse raus, so. Und die Leute werden ja, also die Leute kriegen dann diese Tropfen ab und werden so besudelt von dem Erdöl. Und die freuen sich ja, dass sie besudelt werden, so. Und sie gehen ja wirklich den Pakt mit dem Dämon auch irgendwie ein. Und da sieht man ja auch, wie viel Gewalt für Erdöl auch irgendwie schon verursacht worden ist. Ich glaube wirklich, dass man Erdöl nicht zu nahe kommen darf, weil, wie schon Abdi gesagt hat, wenn die Seele einmal schwarz wird, ist es nicht mehr leicht, sie wieder weiß zu bekommen. Ich liebe Weißes.
Nichtsdestotrotz, ich mag den ganzen Dämon-Take und auch das mit dem tektonischen Platten sehe ich auf jeden Fall. L.A. ist die Hölle auf Erden. Ich war zweimal in L.A. und ich möchte nie wieder Fuß in diese Stadt setzen.
Und trotzdem ist sie so anziehend, weil sie vielleicht was Teuflisches hat. Und deswegen werden wir so angezogen.
Aber ich finde, so ein bisschen dieses Erdöl wurde vom Teufel quasi geschickt und ist diese Versuchung für die Menschheit, ist schon eine sehr, ich glaube, there is a twist to that story. Ich glaube, das ist nicht die ganze Story. Ich glaube...
Wird Vinyl nicht aus Erdöl auch gepresst?
Stimmt. Ja, ist doch überall im Plastik drin, oder nicht?
Ja, dann muss ich auch noch mal so zurückrudern, weil es war nicht alles schlecht unter Erdöl.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen wie mit diesem Take, halt so Gier macht die Leute so schlecht und ja, das Problem ist die Gier der Menschen und Kapitalismus ist gleich Gier. Deshalb würde ich, weiß ich nicht, guck dich so an, Valentin, weil ich bin so, dass du auf deinen Buzzer drückst mit verkürzte Kapitalismuskritik.
Ja, aber den Buzzer habe ich ja abgegeben. Den Buzzer habe ich abgegeben mit meiner Mitgliedschaft und meinem Bahamas-Abo. Müsste ich mal wieder in diese Mottenkiste greifen. Ja, jetzt, das Ding ist so ein bisschen, ich glaube, ich bin halt sehr angezogen von dieser Bildhaftigkeit, weil ich wirklich, so das schwarze Öl, das irgendwo drüber tropft, so, oder diese Flecken, die man halt beim Ölwechsel vom Auto bekommt, die sind wirklich dämonisch.
Na, weißt du, es hat auch sowas, als ob die Erde, der Körper Erde von dieser schwarzen Flüssigkeit so überall durchzogen wird, als wären das so Arterien,
ja,
oder Venen. Das Blut quasi, was sich überall ausbreitet, so könnte man es ja aussehen.
Ich muss halt auch gestehen, ich habe diese ganze Debatte um fossilen Kapitalismus nie so intensiv verfolgt, die ja jetzt in den letzten 5 Jahren so in dem Zuge entstanden ist, dass versucht haben, irgendwie Leute die Klimabewegung als Agitationspunkt zu nutzen, um junge Leute zu Linksradikalen zu machen und eben nicht zu grünen WählerInnen. Da gibt es ja irgendwie dieses Buch Fossiler Kapitalismus.
Ende Gelände.
Genau, und mein erster Gedanke, wenn ich Erdöl höre, ist halt dieses Kein Blut für Öl. Und dann denke ich halt an die antiimperialistischen Demos 2003, die irgendwie danke Gerhard als Fronttranspi hatten, während Gerhard Schröder Hartz IV eingeführt hat, weil immerhin hat er den Amis Paroli geboten. Und dementsprechend ist natürlich auch diese Feindschaft gegenüber Erdöl oder diese dämonische Aufladung von Erdöl natürlich schon sehr, sehr stark in so einer antiimperialistischen Bildsprache. Und ich würde auch tatsächlich sagen, auch um jetzt wieder zu diesen Dämonen zu kommen, ich finde, man darf Dämonen auch nicht verteufeln, weil was in diesem Tape auch gesagt wurde, Dämonen lassen einem eine Wahl. So, das heißt, die Dämonen lassen einem immer noch die Wahl, ob man sich entscheidet, böse zu werden oder nicht. Dementsprechend muss man Erdöl vielleicht auch dialektischer sehen und muss eben auch überlegen, dass ja die eine Option ist, sich an die Google zu gehen. Es gibt aber auch noch eine andere Option und die ist eben auch in diesem Erdöl enthalten.
Ja, ich glaube, es geht nicht darum, sich reinzuwaschen, sondern anzuerkennen, dass wir uns abhängig davon gemacht haben und diese Abhängigkeit anerkennen und nicht in so einen Moralismus reinstürzen und so tun, als ob wir da jetzt von heute auf morgen drauf verzichten können, aber eben auch nicht uns da reinschmeißen in die Soße.
Yummy.
Das waren noch schöne letzte Worte. Nächster Take.
Das Phänomen, dass in unserer Generation zumindest immer weniger Fähigkeit und Willens da ist, sich fest zu binden, sich zumindest auch monogam zu binden, der Verzicht auf etwas. Es könnte immer noch mehr kommen, es könnte noch etwas Neuer kommen, etwas Besseres kommen, also auch so eine Konsumhaltung von Bindung und die Unfähigkeit, sich auch auszuliefern und sich verletzlich zu machen, sich hinzugeben in Beziehungen. Das Individuum total vereinzelt durch die Unfähigkeit, sich der Gruppe und der Paarbeziehung unterzuordnen, auch manchmal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Bei Sheda Kurt habt ihr identifiziert, sie hat Angst vorm Alleinsein und also so eine Mischung aus Konsumgedanken. Also es kommt immer noch was, aber ich will auch immer verliebt sein, ich will immer was Frisches, immer diesen Prickel und dass es irgendwie so eine krasse Erwartungshaltung an Beziehungen gibt, die eigentlich nicht erfüllbar ist in unserer Generation. Und uns etwas, also viele sind da irgendwie einfach nicht besonders bindungsfähig.
Mein Bauchgefühl will dem natürlich zustimmen. Die Person zitiert uns ja auch aus unserer eigenen Folge, wo wir das ja dem Buch Radikale Zärtlichkeit attestiert haben. Ich würde aber nicht so weit gehen und so eine Generation bindungsunfähig attestieren. Ich denke, diese Form von Bindungsangst oder auch wie die Person ganz gut beschreibt, dieses sich hingeben können. Ich glaube, die hat schon immer bestanden, aber die sozialen, historischen Verhältnisse haben Menschen mehr in die Bindung gezwungen, weil das einfach auf der Hand lukrativer war.
Ich glaube, der Grund, warum diese Vorstellung, die man hat, dass unsere Eltern, die Großelterngeneration so lange verheiratet war, ich glaube, das hat deshalb funktioniert, weil sie sich betrogen haben. In ganz, ganz Safe. Vielen Fällen. Und eben auch, weil dann dementsprechend die gesellschaftliche Anerkennung für Trennung gar nicht so krass vorhanden war. Dann eben man trotzdem weitergemacht hat. Und ich glaube, dass da ganz viel von diesen Bindungsangstsachen, wie du schon sagtest, eben so überlagert worden sind, dass quasi die Bindung emotional aufgelöst war, aber man sie halt eben auf dem Papier oder wie auch immer man das nennen will, halt eben weitergeführt hat, während mittlerweile halt dann eine emotionale Auflösung der Bindung auch eine tatsächliche Auflösung der Bindung halt ermöglicht.
Ich glaube, dass da auch immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird, wie du eben schon gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie was verlieren, also so eine Fähigkeit zur Bindung, sondern dass wir eigentlich was gewinnen, nämlich die Loslösung von gesellschaftlichen Konventionen, die Beziehungen in den letzten 50, 60 Jahren haben so aussehen lassen. Man kann es also auch mal umdrehen.
Ich verstehe auf jeden Fall, in der Sprache schwang ja auch eine Wertung mit. Und die finde ich gar nicht verwerflich. Ich kann die nachvollziehen. Ich teile die auch. Oder ich habe die eine Zeit lang sehr doll geteilt. Ich glaube, diese quote-unquote Bindungsunfähigkeit, das ist halt, ich glaube, das ist schon halt etwas, was sehr viel Leid auslöst und sehr viel Frustration. Und ich glaube, das muss man erstmal anerkennen. Und dass dann halt so Versuche wie Polyamorie, offene Beziehung oder was ich jetzt letztens auch mitbekommen habe, Solo-Poly. Bezeichnen sich auch Leute, die sind dann Single, aber Poly, also die daten halt einfach nur, aber wollen dem irgendwie so einen ethischen Rahmen irgendwie geben oder wollen das irgendwie so bedeutsam machen und nennen das dann so. Und ich fand das erstmal total lachhaft. Und dann gleichzeitig ist das aber so, es gibt so viele Singles mittlerweile und ja, natürlich hat Dating auch eine Relevanz und eine Bedeutung. Und das ist halt so ein Weg, dem so eine Bedeutung zu geben. Weil auf Dating, also Dating hat, ist ja schon, hat einen sehr schlechten Ruf. Aber genau, ich glaube, der Frust, den ich da raushöre, gilt eben auch so Leuten, die ohne es zu wissen, ich glaube, dass so Bücher wie zum Beispiel Radikale Zärtlichkeit, ohne das Buch Das Ende der Ehe gelesen zu haben, schätze ich, dass es in eine ähnliche Richtung geht, die halt so eine Nicht-Monogamie, die Option eröffnen, dass die letztendlich diese Unsicherheit der Bindungsangst eben mit diesen therapeutischen Konzepten dann bekämpfen wollen, also so irgendwie so eine Beschwichtigung den Leserinnen geben, die diese Unsicherheit sehr doll spüren. Und irgendwie so eine Hoffnung, dass in dem Gefühl, in dem man gerade ist, dass es eine technische Lösung dazu gibt. Eine technisch-philosophische Lösung zu diesem Problem. Und das finde ich schwierig. Ich glaube, das würde ich so nicht anbieten den Leuten.
Ich glaube, um jetzt nochmal auch die Sprachnachricht zu verteidigen, ich glaube, was auf jeden Fall ein Faktor ist, ist, dass eben halt auch einfach Online-Dating ein recht modernes Phänomen ist. So, also es fing vor so 24 Jahren, also so Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er an mit diesen Partnerschaftsbörsen und hat sich dann ja auch immer irgendwie weiterentwickelt. Und mittlerweile ist man halt eben bei Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid, wie die ganzen Dating-Apps alle heißen. Ich glaube, und da ist dann also der nächste Punkt, ich tue mir halt schwer, so eine Aussage zu machen. Ich finde nämlich diese Erkenntnis, dass das Bindungsangst erzeugt hat, erscheint mir auf den ersten Blick sehr logisch, weil ich auch einfach das in meinem Umfeld irgendwie so mitbekomme, dass man irgendwie viele Leute, deren Beziehung kriselt, laden erstmal so eine Dating-App runter und benutzen die auch teilweise in so einer anderen Stadt unter einem anderen Namen und haben gar nicht vor, sich mit jemandem zu treffen, aber sind so am Auschecken, so ein bisschen so, wirklich nur so, um irgendwie so eine Distanz erstmal zu dieser Beziehung gewinnen zu können. Und das ist natürlich halt eine Sache, die halt eine andere Dimension hat, weil du halt eben mit einem Klick direkt halt irgendwie was weiß ich, wie viele Leute irgendwie sehen kannst.
Mit einem Klick bist du emotional distanziert.
Ja, genau. Und das ist so eine Sache, die natürlich schon eine andere Dimension hat zu den Sachen, die irgendwie davor waren. So, ich weiß aber auch eben nicht, ja, das ist wie, was genau ist verändert.
Davor musstest du heimlich nachts dich rausschleichen und dich alleine in eine Bar, in eine Kneipe setzen, an den Tresen und anfangen mit Leuten zu flirten. Das musste man davor machen.
Ja, genau, aber es ist halt ein Unterschied, ob du halt in eine Bar gehst und da sind halt 5 Typen und du guckst dir an, auf wen du Bock hast anzusprechen oder sitzt dich auch allein hin und wartest, angesprochen zu werden. Oder ob du halt in deinem WG-Zimmer im Bett liegst und innerhalb von einer Stunde durch legit hunderte von Profilen dich durchgeklickt hast.
Ich glaube auch, dieses Konsumieren von Profilen ist halt schon ein Riesenunterschied zu dem, was davor war. Aber es ist halt auch ein Konsumieren von Profilen und nicht unbedingt automatisch von Menschen, was dann aber irgendwann dazu werden kann, aber nicht muss. Also es ist kompliziert, aber ich verstehe auf jeden Fall, ich habe dieses Gefühl manchmal auch, das ist so, Leute wollen sich nicht mehr binden und so weiter. Und gleichzeitig gibt es aber auch manchmal Beispiele, wo ich so denke, ah, das glaube ich doch nicht so easy.
Ich glaube halt, das macht so ein riesen Topic auf mit eben auch so, okay, Pornokonsum. Wie verändert denn der Pornokonsum eines Heranwachsenden die Art und Weise, wie er potenziellen Datingpartnerinnen, reden wir jetzt mal von heteronormativen Situationen, begegnet? So diese ganzen Sachen, wo ich mir viele Sachen angehört habe und auch viele Argumente, die deine Kritik am Pornokonsum üben, erstmal nachvollziehbar finde und erstmal so teile, gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass es so ein bisschen zu monokausal die Erklärung irgendwie hergezogen wird, ohne dass ich diesen Sachen jetzt widersprechen will.
Ich glaube halt einfach was wir halt so sehen, ist eben, dass wir mittlerweile so eine krasse, bedürfnisorientierte, emotionale Sparte in der Ökonomie haben. Also, dass so diese Ökonomie bis ins Privateste, uns Liebste eingedrungen ist und eben diese ganzen Anfälligkeiten halt jetzt so ausgeschlachtet werden ökonomisch. Also, wie Bindungsängste, also Pornokonsum, was ja halt so eine ganz, so eine easy gratification ist irgendwie, ne, für die du halt früher ganz hart arbeiten musstest, um die zu erreichen und jetzt irgendwie eben nicht. Und ich glaube, ja, da stimme ich dir zu, das ist so monokausales, ja. Ich würde aber auch sagen, also gerade in meinem Umfeld habe ich sehr viele Freundinnen und Freunde, die in schönen monogamen Beziehungen sind. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal zu diesem Take. Thanks for the hot take.
Oh, ich habe die These, dass Valentin Genosse Kevin auf Instagram ist. Und der Beweis sind die Stalinismus-Witze.
Ja.
Absolut gar nicht. Also, nee, nicht mal.
Er wünschte.
Ja, ich denke immer so, dass es so ersichtlich ist, wer wir sind und wie wir so drauf sind in diesem Podcast. Valentin hat noch nie ein Meme gemacht, noch nie ein Meme verschickt, noch nie eine Meme-Referenz gemacht. Wenn Valentin sagt, er ist ein Boomer, dann müsst ihr das literarisch nehmen. Er hat einfach überhaupt gar keine Affinität zu einer Meme-Kultur. Ich sag nicht zu einer Internetkultur, dazu hast du eine Affinität, aber zu dieser Meme-Kultur überhaupt nicht.
Ja, das ist, ich wollte jetzt einfach so ganz lustig sagen, so ja, das bin ich, aber ich weiß halt auch nicht mal, wer Genosse Kevin ist, außer dass es eine Meme-Page ist, die Kevin Kühnert als Profil, irgendwie so eine Fotomontage von Kevin Kühnert mal als Profilbild hatte. Und ich glaube, und das ist so der nächste Punkt, ich glaube, dieses Witze über Stalinismus machen hat den Punkt, dass jeder ideologiekritische linke Mann und explizit Mann so eine Faszination für den Stalinismus eben hat, weil der Stalinismus so eine Macherscheiße ist. Der Stalinismus macht halt einfach. Und diese Ideologiekritik ist ja tendenziell sehr praxisfeindlich, weil man halt einfach da sitzt und sagt, okay, wir müssen die Weltrevolution machen, drunter machen wir das nicht. So. Und die Stalinisten sind ja auch schon zufrieden, wenn sie halt ein paar Leute ins Gulag gepackt haben. Dementsprechend liefert ja auch der Stalinismus so eine Instant Gratification. Und man hat auch schon eine Faszination dazu, auch diese Disziplin, diese Kaderstrukturen, weil man dann immer wieder sich dabei ertappt, boah, was wäre denn möglich, wenn wir als hängengebliebene IdeologiekritikerInnen wirklich diese Disziplin hätten und wirklich irgendwie organisiert wären. Und ich glaube,
the amount of six packs that are possible.
Ja, also geht mal, wenn ihr mal auf so eine Bahamas-Konferenz wart, so, das ist ja wirklich, mit den Menschen, die da rumhängen, kann man ja leider wirklich wenig anfangen, weil die halt wirklich Gesundheitslatschen tragen, größtenteils, und wirklich verwahrloste Elendsgestalten sind, denen das psychische und physische Elend aus dem letzten Knopfloch schied. Und da erscheint dann halt irgendwie so ein gestählter, frisch gescheitelter, gemachter Stalinist natürlich irgendwie reizvoll. Und ich glaube halt, Witze sind eine Art und Weise, damit umzugehen, dass es diese Faszination gibt, die man sich halt nicht eingestellt stehen kann, weil der Stalinismus ist das Verbotene. Weil man lernt ja als Ideologiekritiker die ganze Zeit, nein, 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 das ist nicht der Kommunismus.
Das könnte man eins zu eins übertragen. Ich glaube, für linke Frauen, was der Stalinismus für ideologiekritische explizit Männer ist, ist für Feministinnen Tradwife-Witze. Und Copy-Paste von dem, was du gesagt hast, das ist die verbotene Fantasie. Und gleichzeitig siehst du genau diese Fantasie immer wieder kommen auf linken feministischen Meme-Pages oder auch in Gesprächen mit Freundinnen. Irgendwie, was wäre möglich, wenn wir nicht Feministin oder Linke geworden wären, sondern einfach Hausfrauen. Und ja, ich würde sagen... Ja, ich würde gar nichts sagen, aber Valentin macht auch deshalb keine Witze aus demselben Grund. das war ein freudscher Versprecher. Valentin produziert keine Memes aus demselben Grund, weshalb Trump keine Memes produziert. He is the meme. Und das meine ich in kompletter Anerkennung. Das ist eine Seltenheit. Das verdient meine Anerkennung zumindest. Deshalb muss ein Olaf Scholz seine eigenen Memes produzieren, deshalb muss ein Markus Söder seine eigenen Memes produzieren, deshalb muss eine Kamala Harris ihre eigenen Memes produzieren, aber Trump macht ja explizit keine Memes. Du siehst kein, das, du wirst es nicht sehen. Jeder Schritt, jeder Tritt, jedes Wort, auch die letzte Debatte mit dem, die essen die Haustiere.
Ich hab's im Fernsehen gesehen.
Ist einfach ein, also das ist ja, abgesehen davon, was wir davon halten, also so, ich muss das euch jetzt nicht unter die Nase reiben, was wir davon halten, ich hoffe, das ist allen klar, aber it's a really good meme, das halt bis in alle Ewigkeit in unseren Köpfen schweben wird. Und ja, also... Valentin hat auf jeden Fall das Potenzial dazu und ich bin seine Trainerin, die das aus ihm rausholen wird.
My Pimp.
Nein, Trainer, ich bin eine Basketballtrainerin. Ich bin dieser, es gibt so einen richtig sexy Basketballcoach aus den 90ern, der immer so Armani-Anzüge
trägt. Pat Riley.
Oh, der ist so hot.
Der war in den 80ern Coach der Los Angeles Lakers und hat 4 der 5 Showtime-Era-Titel geholt. Danach war er bei den New York Knicks und dann ist er nach Miami gegangen und hat halt basically einfach das Franchise komplett bekommen. Einfach so Godfather auf so einer ganzen Mannschaft, der alle Entscheidungen treffen kann.
El Presidente Pat Riley, ja. Im Hintergrund der Miami Heat, ja. Stimmt.
Ja.
M ist auch...
That is me. Von this Podcast.
Okay, wir wechseln jetzt doch. Dory Theory wird jetzt ein Basketball-Podcast. Jetzt ist es raus.
Es passt doch nämlich von diesem Disziplin-Ding. Das Ding ist nämlich, was halt immer über Pat Riley auch gesagt wurde, bei Miami war, dass Miami halt so eine krasse Disziplin-Culture hat, was halt jedes Jahr dazu führt, dass die eigentlich kein gutes Team haben, aber trotzdem keiner Bock hat, auf sie zu treffen in den Playoffs. Weil alle wissen so, okay, wenn es hart auf hart kommt, holen die halt einfach nochmal Dinge raus, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Das liegt an dieser Disziplinkultur, die er so etabliert hat. Und von dem her, ich sehe den Vergleich auf jeden Fall.
ja, wenn Aishagül Valentin im Rap-Tourette ausbremst, dann ist das Ableismus, so, muss man auch mal so benennen, ne? Let the man speak his truth.
She just called you retarded.
Vor 2 Folgen wurde ich Hund genannt. Ich kann damit umgehen.
Wer hat dich denn Hund genannt?
Hengame.
Ach so?
Ja.
Daran erinnere ich mich gar nicht also, mehr.
Hengame hat mich nicht direkt Hund genannt, aber Hengame hat eine Geschichte erzählt, in der ich vorkam, in der am Ende klar war, dass ich ein Hund bin.
Da hadert sie.
Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich akzeptiere, ich bin da ganz der Meinung.
Ja. Kennt ihr das, wenn ihr da halt mit so irgendwie einem kleinen Kind chillt
und dieses
Kind
ist
super excited über was und man freut sich einmal und man freut sich dreimal und man freut sich viermal und beim fünften Mal ist man so, ja, ich weiß, das ist cool, we get it. Oder ich glaube, wahrscheinlich hat die Hottakerin recht, dass ich halt eben vielleicht nicht so darauf antworten sollte, sondern ja, einfach mich das nicht so an mich ranlassen sollte.
Um nochmal die allererste Sprachnachricht aufzugreifen: Never underestimate the power of a bitch face.
Ja, ich will eigentlich, also es ist ein guter, ich habe letztens so einen Y-Theory-Folge-Podcast zu Extimacy gehört. Das ist so ein Begriff von Lacan auch, wo eben the exterior und intimacy zusammengeführt wird und dass das basically die These, das Unbewusste manifestiert sich immer auch im Außen. Es ist gar nicht so getrennt voneinander. Und das kommt dann zum Vorschein, wenn man zum Beispiel so etwas gespiegelt bekommt. Und ja, ja und nein. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich schlafe eine Nacht drüber.